Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Wir sind zurück mit Folge 34 des Data Navigator Podcasts. Wir, das sind wie immer mein Co-Host Martin Schirmbacher von der Kanzlei Herting. Hallo Martin.
Hallo Hubertus, grüße dich.
Und ich, Hubertus von Rönne von der Strategieberatung Upgrade. Diese Folge ist auch Folge 2 nach dem Data Navigator Forum, welches Ende November in Berlin stattgefunden hat. Dort, das könnt ihr in der letzten Folge hören, ging es natürlich wie erwartungsgemäß um die Umsetzung des Data Acts. Wir hatten Impulse von Staatssekretärin Hölscher aus dem Bundesministerium für Digitales dabei. Auch Damian Böselager, Mitglied des Europaparlaments und Mitautor des Data Acts, war dabei. Und auch Diana Harlinghausen, das ist interessant, denn die ist die Referatsleiterin bei der Bundesnetzagentur, die zuständig sein wird für die Umsetzung des Data Acts. Also es war ein wirklich interessantes Publikum, aber vor allen Dingen war es interessant, weil wir dann runde Tische hatten. Und dort wurde richtig diskutiert und gearbeitet an den eigentlich wichtigen Themen. Einer der Protagonisten des runden Tisches Landwirtschaft, der ist heute bei uns dabei, unser heutiger Gast, Dag Frerichs, Eigentümer und Betreiber eines großen landwirtschaftlichen Betriebes, dem Osterhof in Schleswig-Holstein. Dag, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Dag Frerichs. Ich komme vom Osterhof in Geimsbüll, was kurz vor Sylt ist. Das dürfte ja den meisten ein Begriff sein. Schwerer Marschstandort. Wir betreiben hier Ökoackerbau und seit einigen Jahren auch eine Landwirtschaft in Dänemark, sind also auf beiden Seiten der Grenze landwirtschaftlich aktiv. Darüber hinaus machen wir mit ein paar Kollegen zusammen auch erneuerbare Energien, Wind und Photovoltaik. Und in dieser Gemengelage bewege ich mich täglich. Der Osterhof ist ein Betrieb, der seit 8 Generationen im Familienbesitz ist. Die Stammfamilie ist die Familie Jessen, auch einer der Hauptgesellschafter hier und auch der Hauptinvestor in die erneuerbaren Energieprojekte.
Ja, vielen Dank, lieber Dag. Eindrucksvoll, 8 Generationen, kann man bei mir nicht behaupten, dass ich einen Familienbetrieb führen würde. Uns geht es heute um Daten jetzt kommt mir gerade ein bisschen seltsam vor, dass unser Data Navigator Forum erst 14 Tage her sein soll, weil irgendwie seitdem schon so wieder so viel passiert ist. Aber da ging es uns vor allem um Daten und jetzt interessiert uns natürlich deine Sicht auf Daten und Digitalisierung in der landwirtschaftlichen Praxis. Also wo nutzt ihr eigentlich schon Daten? Welche Daten fallen da eigentlich so an? Wie digitalisiert seid ihr und ist vielleicht die Landwirtschaft insgesamt?
Ja, also auf unserem Betrieb sind wir relativ weit voran mit der Digitalisierung. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir eben nicht nur die Landwirtschaft haben, sondern auch die Erneuerbaren. Und da sind wir, ich weiß es, eine Woche vorm Corona-Lockdown hat man unsere digitale Telefonanlage implementiert. Und alle haben irgendwie gesagt, das nervt, das ist ja doof, wir müssen uns dran gewöhnen. Und eine Woche später haben wir alle gesagt, ui, was fein, das zu haben. Wir können jetzt sitzen, wo wir wollen. Es merkt erstens keiner, wo ich sitze, weil ich kann genauso arbeiten wie vorher. Und parallel dazu, ich glaube ein, zwei Jahre vorher, haben wir dann schon ein Datenmanagementsystem implementiert, um überhaupt der Herr der ganzen Daten, also Verträge, Nutzungsverträge, E-Mail-Verkehr, Termine, Kontakte, Verträge, Zahlungsverkehr, um das alles abbilden zu können, haben wir eine zentrale Plattform in den Betrieb geholt. Und von daher liegt eigentlich auf keinem der Schreibtische hier mehr wirklich viel Papier. Die Chefs haben noch ein bisschen Papier, doch tatsächlich immer noch mal auf dem Schreibtisch liegen. Ich versuche das selber immer loszuwerden. Ich habe aber dann irgendwann auch gemerkt, okay, das System ist ganz toll, das kann ganz viel, aber Landwirtschaft kann es nicht, weil ich hatte immer noch so viele Excel-Tabellen, sei es für die Zeiterfassung, sei es für die Warenwirtschaft, sei es für Ernteankauf und Verkauf, sei es für die Dokumentation von irgendwelchen staatlichen Auflagen, sei es für Biokontrollen. Und ich wollte diese Excel-Tabellen loswerden, weil vieles doch auch ineinander greift, miteinander zu tun hat. Und dann arbeiten wir auch noch überbetrieblich. Wir müssen also auch regelmäßig Rechnungen nach links und rechts und Gutschriften schreiben. Und dann habe ich eine Software gefunden, die da irgendwie das alles auch schon kann und mitdenkt und sich laufend entwickelt, auf die wir dann gesetzt haben. Und die ist heute mittlerweile so weit, dass sie von meinem Mähdrescher die Ertragsdaten eingespielt bekommt und ich die Karten visualisiert bekomme, daraus ableitend wieder Dünger- und Pflanzenschutzkarten erstellen kann, meine Traktoren reporten automatisch in Echtzeit alle Daten, die der Traktor so erfasst, wie also für mich relevant sind, GPS-Daten, wo ist der Traktor, wie viel Diesel hat er verbraucht, wie viele Stunden hat er gefahren, bei wem hat er sie gefahren, das ganze Thema mit Feldgrenzen, also wirklich alles, was man sich in einem landwirtschaftlichen Betrieb vorstellen kann, wird da in Echtzeit von den Maschinen reinreportet und kann verarbeitet werden. Und das ist schon ein Gamechanger, weil ich einfach ganz andere Größenordnung auf einem Laptop und einem Handy und mit einem Pickup bedienen kann als Einzelner. Das macht einfach schon Spaß.
Wenn wir vielleicht mal bei den Maschinendaten bleiben, da noch etwas tiefer einsteigen, kannst du vielleicht nochmal zurückblicken, wann hat das so begonnen, wann habt ihr da die ersten Daten bekommen, wie hat sich das entwickelt und dann vielleicht auch einen Vergleich wagen, wie sieht das bei grundsätzlich in der Landwirtschaft aus? Ist das, was du erlebst, ist was du einsammelst oder bekommst an Maschinendaten, ist das der Standard oder seid ihr da wieder Vorreiter?
Also ganz grundsätzlich, jede landwirtschaftliche Maschine verursacht heute irgendwelche Daten. Die Frage ist, ob der Anwender oder Besitzer dieser Maschine und damit auch Besitzer der Daten tatsächlich damit arbeitet. Und das mag ich in meiner Branche durchaus nochmal in Frage stellen, weil einfach so viele Daten anfallen und nicht jeder Hersteller, also doch fast jeder Hersteller auch eine Plattform zur Verfügung stellt und seine Daten in seiner Plattform verarbeitet haben will. Das heißt, das hilft mir aber nichts, wenn die Sämaschine da ist, die Spritze da ist und der Düngerstreuer da ist. Ich muss das ja schon auch irgendwie zusammenkriegen. Da haben sich dann irgendwann mal Leute gefunden, die haben dann so ein Gerät entwickelt, das nennt sich Agri-Router. Das soll dann Sachen zusammenfügen, die dann wieder in anderen Plattformen genutzt werden können. Das ist auch alles schön und fein, aber bedeutet ja, dass ich als Betriebsleiter, der mit den Daten arbeiten muss, eine unheimliche Affinität haben muss und eigentlich weit weg von meinem ursprünglichen Berufsbild bin, wenn ich diese ganzen Daten irgendwie handle und die Portale handle und die miteinander verknüpfe und so. Das war auch mein Eingang, so die ersten Jahre hier, wo ich dachte, oh, da habe ich ja echt keinen Bock drauf. Das muss irgendwie ein bisschen automatisierter laufen. Das muss ja auch irgendwie von hinten gedacht. Ich will da einen Mehrwert haben. Ich will nicht Datenanalyst sein. Nein, ich will mit den Daten Mehrwerte generieren. Und mittlerweile sind wir so auf einem Niveau, also wie gesagt, jeder Hersteller von einer Landmaschine, ob die nun Räder hat oder nicht, sendet eigentlich irgendwelche Daten und die kann man mehr oder minder brauchen. In den Anfängen, als wir mit unserer landwirtschaftlichen Farmmanagement-Software gestartet sind, haben wir tatsächlich CAN-Bus-Lesegeräte gekauft, monatlich bezahlt, haben die in den CAN-Bus reingeklemmt, weil der Hersteller sich lange vorm Data Act gewehrt hat, die Daten rauszugeben, großer amerikanischer Hersteller. Und die werden sich auch heute, glaube ich, noch, was ich so mitgenommen habe, aber man kann die Daten quasi abgreifen. Das ist wie eine Brücke über ein Kabel schlagen und dann liest man die für einen relevanten Daten aus und kann sie dann auch nutzen. Heute fahren wir andere Traktoren, eine andere Farbe. Die haben eine Echtzeitschnittstelle über Mobilfunk und reporten über einen kleinen Verbindungsklick, der ganz einfach für jeden Menschen zu erstellen ist, ins Farmmanagementsystem direkt rein. Ich verknüpfe die einmal im Managementsystem, sage, der Traktor ist tatsächlich der Datensatz, zack, und dann sind die verheiratet auf Lebzeit und ich kann die Daten bei mir auflaufen lassen, nutzen und gewinnen. Ich glaube und ich weiß von vielen Gesprächen mit Berufskollegen, aber auch von Gesprächen mit Landtechnikhändlern und Verkäufern, dass wir da relativ weit sind. Auch was das Verarbeiten angeht, auch wenn wir mal in geografische Informationssysteme gehen, dann sind wir ziemlich weit, Feldgrenzen einmessen mit der Drohne, mit der Vermessungsdrohne, heute Morgen erst wieder gemacht. Solche Sachen, da sind wir ziemlich weit und da ist noch viel Potenzial im Sektor Landwirtschaft auf den großen Betrieben, auch in Hinblick auf Effizienzsteigerung, in Hinblick auf weniger Ressourcenverbrauch, also grünere Landwirtschaft, da kann das alles doch deutlich noch einen Beitrag leisten. Aber da sind nicht alle so weit, wie ich das bin, glaube ich.
Ja, kein Wunder, ja, kann ich mir schon vorstellen. Jetzt bin ich ja nun Großstädter seit Geburt, ja, habe also wenig Ahnung von Landwirtschaft, habe jetzt aber aus unseren Gesprächen und dann auch ein bisschen mit Mandanten ja dann schon gehört und du hast es gerade auch erwähnt, ein Thema für euch ist ja offensichtlich, dass ihr ganz viele verschiedene Maschinen nutzt und dementsprechend verschiedene Datenlieferanten habt, also Leute, die eure Daten, bei denen eure Daten anfallen. Jetzt hattest du schon gesagt, ihr nutzt dort eine Software oder ist das was Selbstentwickeltes, wo diese Daten quasi reinlaufen und beobachtest du dann verschiedene, also Handhabungen bei den unterschiedlichen Herstellern? Du hast ja gerade schon gesagt, die Staatssekretärin hat ja hier schon von den unterschiedlichen Farben der Maschinen gesprochen. Du hast, glaube ich, schon von einem grünen, wenn ich es richtig verstanden habe, gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Haben die, du hattest erst Dashboards gesagt, kosten die was? Und muss man denen sozusagen sagen, ja, wir können eure Dashboards nutzen, aber eigentlich will ich lieber die Daten, damit ich sie in mein System kippe? Weil das, glaube ich, 7 Fragen, such dir aus.
Alles gut. Also, um auf dich als Städter zurückzukommen, du hast 1 oder 2 Autos in der Garage oder vielleicht auch 3, wenn du ein Autoliebhaber bist, und davon sind dann vielleicht irgendwelche auch durchdigitalisiert, irgendwelche senden auch überhaupt gar keine Daten, Gott sei Dank. Aber sag mal, die klassischen, mit denen du dann irgendwo hinfährst, wenn du dein Auto nutzt, das ist ein Auto, da hast du eine Handy-App und da kannst du dann das für dich Notwendige sehen. Das ist das. In der Landwirtschaft ist das so, in der Regel habe ich nicht 5 verschiedene Traktorenhersteller auf dem Betrieb oder so. Ich habe dann mich schon auch für eine Marke entschieden. Das kann auch mal anders sein, aber es hat sehr, sehr viele Vorteile. Es fällt einer aus und ich habe die gleiche Maschine nochmal irgendwo stehen, Anbauteile, die ich brauche, um den Anhänger zu ziehen. Und so. Das ist alles einfacher, wenn das alles eine Couleur ist. Also dementsprechend erlebt man das nicht, dass einer 5 verschiedene Fabrikate auf dem Hof hat. Das ist dann auch eher ein Sonderling. Aber es gibt eine Sämaschine, es gibt einen Pflug, es gibt den Mähdrescher, es gibt einen Feldhäcksler, es gibt Düngerstreuer, Pflanzenschutzspritze. Alle können sie heute irgendwie Daten produzieren und Daten liefern und vor allem auch Daten verarbeiten. Und die haben eigentlich fast alle die Hersteller irgendwie so ein eigenes Portal. Und man erkennt sofort, was dahinter steht. Die Daten gewinnen, die Daten für sich selbst nutzen, also die Hersteller, ne, die wollen die dann haben und wollen wir dann mit den Daten langfristig sicher auch mehr anbieten. Und wir haben diese Diskussion ja auch schon so ein bisschen beim Data Act gesehen, was treibt so ein Hersteller an. Also am Ende wollen die natürlich mit der Menge an Daten auch gucken, ob sie weitere Business Cases hinkriegen. Und von daher, da fühle ich mich noch nicht optimal aufgehoben als Verbraucher quasi oder als Nutzer, weil ich denke, ihr guckt das nur mit eurer Brille, ich brauche ja die Daten für den und den Zweck. Und da kommen wir dann zu der Software hin, die eben komplett losgelöst ist von Einflüssen von Herstellern, die in Deutschland entwickelt ist, auf deutschen Servern ist, mit deutschem Gedankengut entstanden ist, die wir nutzen, die im Übrigen auch mehr als 3/4 der deutschen Lohnunternehmen nutzen, also sie sind mittlerweile echt Marktführer. Und da werden die Daten dann abgegriffen von den Maschinen und lassen sich dann eben sinnvoll in den Kontext bringen. Also das ist eigentlich der Unterschied.
Wen siehst denn du als deine Partner an? Arbeitest du da eng mit den Maschinenherstellern zusammen? Oder du sagtest ja auch, du hast da Softwareanbieter. Wer ist da so dein Ansprechpartner oder wer sind deine Ansprechpartner? Mit wem entwickelst du Dinge?
Also mit unserem Traktorhersteller, deutscher Familienbetrieb, geht das natürlich ganz anders, da auch im Gespräch zu sein und auch über deren Plattform zu sprechen und auch Stärken und Schwächen zurückzuspiegeln. Das funktioniert ganz gut, aber ansonsten für mich das ganz Wichtige und Entscheidende ist, also ich will mich auch nicht den ganzen Tag mit Daten beschäftigen. Ich möchte eigentlich, dass ich die Daten, die ich brauche, um den Betrieb zu führen, gut zu führen, immer zur Hand habe und sauber abgelegt habe, dass ich selbst, wenn ich 5 Jahre später nochmal wieder reingucken will und muss, dass ich das total leicht nachvollziehen kann und nicht einfach riesige Berge unsortierter Daten habe. Das ist im Prinzip dann wirklich diese Farm-Management-Software, wo das zusammenläuft, für mich in diesem Fall. Aber es hilft auch, wenn man einen Maschinenhersteller an der Hand hat, der so ein bisschen aus dem gleichen Wertesystem kommt und der da auch einen als Sparing-Partner akzeptiert, weil man einfach Know-how hat und man spielt Sachen hin und her. Also es geht so weit, dass wir einer der ersten in Deutschland einen echten Agri-PV-Park nach DIN-Zweck gebaut, das heißt PV und Landwirtschaft auf einer Fläche, und es geht ja danach dann darum, das zu bewirtschaften. Keiner hat Lust, da mit der Hand rumzulenken. Wir wollen natürlich, dass die Maschinen dazwischen mindestens mit einem Lenksystem auf 2 Zentimeter genau fahren, aber im Best Case eben auch mit selbstfahrenden Geräten, also autonom. Wir haben also mit der Firma, die auch unsere Traktoren liefert, die über einen Joint Venture beteiligt sind am Marktführer für autonom fahrende Roboter, haben wir tatsächlich einen 150 PS Roboter da schon im Einsatz gehabt, haben gemeinsam miteinander geguckt, dass wir das Routing erstellen und haben mit der Kartierdrohne das alles genau kartiert, ausgemessen und haben dieses autonom fahrende Gerät da wirklich in Gang gekriegt und arbeiten weiter. Anhängig ist jetzt ein Förderprojekt, weil wir festgestellt haben, es ist alles schön, wenn es geradeaus fährt und alles toll ist, aber wenn die Anbaumaschine hinten nicht intelligent ist und nicht weiß, was sie tut, dann sind 150 PS geradeaus fahren auf dem Acker und ein Wasserloch finden nicht so schön. Dann kommt er ein bisschen vom Kurs ab und dann fängt er sich wieder und alles ist wieder gut, wenn so ein Rad abbricht oder wenn der verstopft, weil es nass war. Aber wenn das im Solarpark passiert, wo ich links und rechts nicht so viel Platz habe, dann wird's unangenehm. Und von daher, also ist da eine tolle Arbeit miteinander, ein tolles, was Neues entwickeln, ein bisschen out of the box denken, überlegen, wie kriegen wir das jetzt gelöst, wie kriegen wir da auch ein Use Case raus für alle Beteiligten. Und ja, so, ist lange ist geredet.
Ja, nein, aber zeigt ja schön auch das, was wir nun hier auch predigen, miteinander reden, macht ihr schon auch ohne Data Act mit dem spezifischen Hersteller jetzt eben, um da Innovation in die Branche zu kriegen, ja, eben eine PV-Anlage drauf zu betreiben und trotzdem drunter jemand durchfahren zu lassen, wo dann möglichst niemand drin setzen muss. Nochmal kurz zu der Software. Kümmern die sich denn auch um die Schnittstellen zu den Herstellern? Also sprechen die direkt mit den Herstellern, damit sie ihren Kunden, also euch Landwirten, anbieten können? Ja, das und das und das, die 7 Farben haben wir integriert und auch die Maschine, die du vielleicht hast, läuft schon automatisch? Oder müsst ihr da nachhelfen oder dann selber bei den Herstellern fragen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Gibt es auch eine spannende Antwort. Haben wir am Data Act auch ja schon ein bisschen zerpflückt. Also der Traktorenmarkt teilt sich ja so ein bisschen auf. Da gibt es zwei Konzerne, die amerikanisch geführt sind, und dann gibt es einen Deutschen und noch ein paar andere Deutsche, und dann verließ es sie schon wieder. Also so groß ist der Markt auch nicht. Und klassisch die beiden Amerikaner, die aber auch Marktführer sind, sind da nach wie vor schwierig in dieser Software integriert. Ich glaube, sie haben mittlerweile einen Weg gefunden, aber nicht in dem Umfang, wie meine deutschen Traktoren da tatsächlich Eingang finden. Von daher, und in den Gesprächen mit den Entwicklern von der Software kam auch schon heraus, womit es einfach ist und womit es schwierig ist. Aber natürlich bemühen sich die Softwareentwickler und die Eigentümer dieser Software darum, immer mehr Daten auch abgreifen zu können, um Mehrwerte für ihre Kunden zu schaffen. Bei denen erlebe ich aber auch, dass es wirklich in Mehrwerte mündet. Also da ist kein Pflanzenschutzmittelhersteller mit da drin und da wird auch nie einer reinkommen, weil dann ist das Business Case von dieser Plattform kaputt, weil das basiert massiv auf Vertrauen und auf Mehrwerte für die Betriebe und nicht darauf, dass Daten generiert werden, die irgendwo hin verkauft werden. Also es ist einfach auch eine große Vertrauensgeschichte, weil man wirklich den Gesamtbetrieb da drin auch führt. Und ich kenne viele Betriebsleiter, die diese Software nutzen, die sagen, das ist mein Management-Tool. Und wenn irgendjemand was will von mir, Düngerbilanzierung oder weiß der Teufel, dann findet das nicht hier statt, sondern dann machen wir eine Auswertung und dann kann das irgendjemand als PDF kriegen. Aber in dieser Software bin ich mein Chef und das sind meine Sachen und dafür ich. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem Thema Vertrauen und auch Sorgen sagen, was Daten anbelangt? Wie ist das so in eurer Branche? Wie stehen typischerweise Landwirte zu Daten und vor allem zu sensiblen Daten? Was sind die sensiblen Daten für euch? Was ist sozusagen das Risiko?
Ja, Landwirte sind per se ja eher konservativ angehaucht. Von daher tun sie sich meines Erachtens auch schwerer, damit Daten außer Hand zu geben. Was sind sensible Daten? Wir haben das auf der Veranstaltung bei euch besprochen. Also so ein ganz sensibler Bereich wäre ja einfach, dass so jemand wie Firma Klaas, die ihre Mähdrescher draußen fahren haben, oder John Deere, die haben alle eine Ertragskartierung drauf, die meisten. Und die Daten landen sowohl bei den Kunden, aber natürlich auch auf dem Server bei Klaas. Wenn Klaas das jetzt einfach weitergeben würde an irgendwelche Versicherer oder an große Getreidehändler, dann können sie diese Daten verschneiden mit den Satellitendaten der EU, den Sentinel-Daten, die laufend unsere Flächen ja sowieso schon überfliegen. Die Daten kann man nutzen. Die geben Auskunft über Biomassezuwachs, also theoretisch Ertrag nachher. Und wenn diese Kombination dann zu tragen kommt, dann ist, bevor mein Mähdrescher wirklich losgefahren ist oder kurz nachdem er wieder drin ist, weiß der Getreidehändler, der Überregionale schon, oh, da gibt's genug Weizen in der Region, kann ich den Preis machen, weil da gibt's eh genug. Da brauche ich mich nicht anstrengen und in der anderen. Das wären so Verläufe, die ungut wären. Und natürlich ist es auch so, dass man, wenn man sagt, ich habe da meine Warenwirtschaft drin, ich habe da Wareneinkauf, Verkauf und so weiter drin, ich habe da meine Arbeitszeiterfassung drin und so weiter, dann sind das alles Dinge, die habe ich für mich, aber die möchte ich natürlich nicht mit jemandem teilen. Ich möchte nicht, dass die großen Landhändler der Welt wissen, zu welchen Konditionen kaufe ich wo ein. Und ich möchte auch nicht, dass die Arbeitszeitaufzeichnung irgendwo landen und so weiter und so fort. Und da ist es so, mit dem Vertrauen, dass man eher Vertrauen aufbauen kann zu einem deutschen Unternehmen mit deutschen Werten, mit deutschem Server, mit deutscher Gedankenwelt, aber auch mit deutschem Recht dahinter, als dass man das vielleicht zu einem amerikanischen könnte. So würde ich denken, dass das viele meiner Berufskollegen auch unterschreiben würden.
Ja, jetzt sprichst du ja an Vertrauen. Ja, Vertrauen beruht ja aus Sicht des Juristen jedenfalls mal auch auf Verträgen. Der Data Act legt ja da den Schwerpunkt. Ne, sagt ja also, ihr müsst Verträge schließen. Und gerade der Punkt, dass der Hersteller, dessen Landmaschine ihr eben benutzt, die Informationen selbst nicht nutzen darf, ja, oder nutzen darf, oder die Frage, ob er sie nutzen darf, dieses Recht gibt einem ja der Data Act gerade. Ne? Also da sind die Hersteller jetzt nach Data Act in der Pflicht, mal zu schauen, dass sie entsprechende Vereinbarungen schließen mit dem Landwirt, damit der sagt, ja, okay, könnt ihr machen oder nicht. Und genau dieses Thema, ja, das war ja auch bei uns im Forum ein schöner Punkt, dass wenn wir über Geschäftsgeheimnisse reden, dann reden die meisten, wenn es um Data Act geht, um Geschäftsgeheimnisse der Hersteller, dass die jetzt nicht exploitet werden, weil man da alle möglichen Daten rauszieht. Aber in euer Fall ist ja ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass es natürlich auch in die andere Richtung geht und dass es nicht jetzt um irgendwie romantische Geheimnisse geht, sondern es geht darum, dass es pure Money, ne? Also es ist darum, wenn es wirklich so wäre, dass der Getreidekäufer weiß, wie die Ertragslage ist und darauf seinen Preis abstimmt, weil er das vom Hersteller gekauft hat, ja, das wäre natürlich, es leuchtet sofort ein, dass das ein Thema ist.
Vielleicht mal zurückgefragt, wir haben auch die Sorgen gehört der Hersteller, und zwar jetzt also bei euch, der Landmaschinenhersteller, aber auch in anderen Bereichen, die Windturbinen und so weiter. Da gibt es einige extreme Vertreter, die sagen, ach, der Data Act, der stellt alles auf den Kopf und grundsätzlich sind unsere Geschäftsgeheimnisse massiv gefährdet. Hast du dazu eine Einstellung, wie das bei euch in der Landwirtschaft aussieht, auch die Einstellung eurer Partner dort? Ist das ein Thema? Maschinenhersteller und Geschäftsgeheimnisse?
Genau, also wenn man das jetzt wirklich aus Hersteller sieht, aus Landmaschinenhersteller-Sicht, dann ist es ja so, wenn man zu viele dieser Daten im freien Zugang für andere sieht, dann lassen sich ja tatsächlich technische Geschichten auch rekonstruieren über diese Daten. Also man kann im Prinzip da ja durchaus ja ein bisschen Angst kriegen, dass zum Beispiel, also es gibt Traktoren, die haben eine umfangreiche Software drauf, die zur Optimierung des Fahrverhaltens dient und die ziemlich autonom den Traktor eigentlich steuert und unter optimalsten Bedingungen. Und das ist alles geistiges Eigentum des Herstellers. Und die Software, wenn die produzieren natürlich am laufenden Band Daten. Und wenn aber über die zur Verfügung stellen der Daten über den Data Act tatsächlich zu viel Daten abfließen vom Hersteller, kann es ja schon irgendwo dazu kommen, dass jemand eine Rekonstruktion dieser Software vornehmen kann und dann ist dieses geistige Eigentum gefährdet. Und diese Gefahr, die sehe ich schon, ist natürlich sehr abstrakt alles, aber das ploppte ja auch auf da im Prinzip beim Data Act, dass wir beim Data Navigator, dass sie da Schwierigkeiten sehen. Ja. Ich selbst für meinen Landwirtschaftsbetrieb denke eigentlich nur, am Ende irgendwie, wenn ich das ein paar Jahre gemacht habe und alle Daten da drin sind, dann ist das natürlich sozusagen die Blaupause, wie man diesen Standort bewirtschaftet und was dabei rauskommt, ne? Weil natürlich auch die ganze Buchführung mit drin ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite, es geht auch nicht mehr ohne so eine Software. Also ich kann auch diese Größenordnung nicht, diese ganzen Daten, die ich auch brauche, auch zum Dokumentieren, auch zum Bewirtschaften, auch um effizient zu sein, die kann ich gar nicht mehr anders handeln, als dass ich mich für irgendeine Software entscheide. Und ich kann natürlich eine Herstellersoftware nehmen, die fragt das auch alles ab, die würde das auch alles mit anbieten, aber so richtig, dass ein Landmaschinenhersteller dann auch wirklich meine Buchführungsdaten sieht und was weiß ich alles? Nee, finde ich nicht.
Ja, Ja. Nee, und bei, was die Geschäftsgeheimnisse bei den Herstellern anbelangt, das haben wir auch im Forum erlebt, wie du es auch gerade andeutest, man muss vor allem mal darüber reden, was sind die technischen Möglichkeiten, solche Geheimnisse zu schützen. Nicht? Also was wir im Moment so ein bisschen hören, ist so ein Pauschalargument, Geschäftsgeheimnisse sind und IP ist gefährdet. Ja, das muss echt ernst genommen werden, aber lasst uns, so wie ihr das ja auch gemacht habt, wie wir das gemeinsam am runden Tisch gemacht haben, lasst uns zusammensetzen und mal auch an Lösungen arbeiten. Es gibt so viele technische Lösungen, auch Daten zu schützen, zu anonymisieren und so weiter. Also da glaube ich, ist noch viel Luft nach oben, noch viel Potenzial, um sich dem hoffentlich dem Problem relativ schnell zuzuwenden und daraus kein Problem zu machen, sondern das wieder umzumünzen in eine Chance. Denn auch dein Beispiel vorhin hat mir gut gefallen. Du sagtest, ich habe ja Drohnen, ja. Du selber produzierst ja auch Daten und vielleicht gibt's andere, vielleicht auch einen Maschinenhersteller, der von diesen Daten wieder profitieren kann. Ne? Du sagtest vorhin, dass du die Drohnendaten mit irgendjemandem teilst für einen Antrag oder irgendein Projekt.
Tatsächlich hatte ich ja gesagt, wir machen auch erneuerbare Energien und es stehen eine ganze Menge Windmühlen an zum Repowern und die sind alle natürlich noch größer und länger geworden und der Hersteller dieser Windmühlen hat eine Begehung vor Ort für die Anfahrtssituation dieser Windmühlen, wenn sie dann aufgestellt werden sollen, gemacht und gesagt, das sehe ich kritisch, das sehe ich kritisch, das sehe ich kritisch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir mal eine Vermessungsdrohne nehmen, fliegen das alles ab, ein bisschen links und rechts noch ein paar Meter dazu und dann haben wir ein tagesaktuelles Luftbild, in dem wir herummessen können und in dem wir dann auch mit einer speziellen Software diesen 80 Meter langen LKW mit den Flügelteilen simuliert da durchsteuern können und genau sehen, wo kommt er rum, wo kommt er nicht rum. Und wo müssen wir die Straße breiter machen oder wo müssen wir gegebenenfalls einen Wendehammer ein bisschen größer machen. Und die Daten habe ich heute Morgen, weil es dann mal windstill war, kurz mal 2 Stunden aufgezeichnet. Die sind jetzt parallel, während wir hier diese Aufzeichnung machen, schon in der Cloud und werden gerechnet zu Luftbildern zusammengesetzt und die werde ich denen nachher dann zur Verfügung stellen und dann werden sie die im Planungsprozess mit einbauen und ich darf eine Rechnung schreiben.
Prima. Ja, es ist ja sozusagen ganz freiwilliges Datenteilen, ne? Da braucht es den Data Egg gar nicht. Zeigt aber, wie sinnvoll das dann eben sein mag oder ist. Mal zum Data Act. Wie siehst du das? Jetzt macht ihr, was du machst. Die Digitalisierung ist ja bei dir nicht losgegangen mit Data Acts. Ja, du machst es, weil du die Daten für deinen Betrieb brauchst. Siehst du dort Einfluss auf das, was du machst? Kommst du jetzt auf die Idee, bei den Herstellern, mit denen ihr zusammenarbeitet, weil ihr einfach deren Maschinen habt, da mal nachzuhaken deswegen oder eure Softwareleute anzuspitzen da drauf? Wie ist da dein erster Blick da drauf?
Ja, ich glaube, die Daten, die für mich wirklich relevant sind, die sind im Verhältnis zu den Daten, die mir wahrscheinlich zustehen und die auch zur Verfügung stehen, nur ein Bruchteil. Also ich ganz, ganz viel, was meine Tracker da theoretisch zur Verfügung stellen, brauche ich nicht und brauche ich auch in absehbarer Zeit nicht. Aber weil es mir in meinem Tagesgeschäft nicht weiterhilft. Das kann sicher sein, dass man da eine neue Idee für kriegt, warum, wieso, weshalb. Aber ich denke da jetzt so an alles, was vielleicht für eine Werkstatt oder zum Prognostizieren von Auftreten von Fehlern oder Gebrechen in der Maschine sein kann. Das ist aber ja eher ein anderer Business Case, das ist nicht meiner. Also dafür werde ich ja keine eigene Software entwickeln, sondern das liegt entweder beim Hersteller oder bei irgendjemand anders. Ich weiß es aus dem Windbereich, da gibt es ja schon Firmen, die das machen, die quasi die Daten von den Windmühlen abgreifen und dann forecasten können, wann da eine Reparatur ist oder wann irgendwas ist. Und sowas gibt es sicher bei den Herstellern angedockt auch. Aber wie gesagt, zu den Daten her, ich brauche ja echt nur einen Bruchteil. Und ich in meinem Bereich hatte bis jetzt auch vor dem Data Act nicht das Problem, eigentlich an diese Daten zu kommen. Wohl sicherlich bei diesem amerikanischen Hersteller, aber da hat man sich dann geholfen, indem man einfach ein CAN-Bus-Lesegerät in das eigene Gerät eingebaut hat, an den eigenen Schlepper eingebaut hat und die Daten dann abgegriffen hat. Davon hat der Hersteller auch gar keinen Wind gekriegt. Punkt. Also das haben die in der Werkstatt gesehen, wenn sie die Maschine gewartet haben, aber da haben die auch nichts zu gesagt. Haben gesagt, ist in Ordnung. Also ihr so. Weil es stand mir zu wissen, der Dieselverbrauch, es stand mir zu wissen, welche Betriebsstunden gefahren sind und auch die GPS-Position dazu. Punkt.
Ja, interessant. Wenn man jetzt so an die vielen, also erstmal der Punkt, den du erwähnt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig auch für viele unserer Zuhörer, die es immer wieder mal auch hören. Wir sagen auch immer, setzt euch zusammen, um herauszufinden, welche sind wirklich die wichtigen Daten. Du hast es gerade wieder bestätigt. Es ist nur ein Bruchteil, ist wirklich für dich relevant. Und dieses Gespräch zu führen, dieses allererste Gespräch, welches Interesse hat wer an welchen Daten? Ja, das ist, glaube ich, ein Schlüssel zum Erfolg, auch bei der erfolgreichen Umsetzung von Datennutzungskonzepten. Ja, nicht alle brauchen alle Daten. Oder,
ja. Es ist übrigens, Hubertus, auch für die Hersteller wichtig, dass sich an solchen Gesprächen zu beteiligen, weil die Alternative ist, dass da doch mal jemand kommt, entweder selber oder mit einem Softwarehersteller zusammen, mit einem Startup zusammen und sagt jetzt so, jetzt will ich aber alle Daten haben und ihr dürft sie übrigens auch nicht mehr nutzen, außer für diesen oder jenen Zweck. Ne? Also das hat ja immer diese zwei Seiten, das haben wir auch da vor 14 Tagen ganz schön gesehen.
Wenn wir jetzt doch nochmal ein bisschen nach vorne gucken und die Herausforderungen, die du in deinem Alltag erlebst, gibt es da Bereiche, wo du dir vorstellen könntest, dass noch intensivere Datennutzung dir in deinen alltäglichen Herausforderungen helfen werden?
Ja, also eher weg von Maschinendaten. Wenn wir irgendwie so in Richtung KI denken, dann ist es schon so, dass man mitunter sehr viele Informationen zu irgendeinem Sachverhalt hat und die irgendwie sinnvoll strukturieren muss, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Und ist zum Beispiel jedes Jahr wieder die Fruchtfolgeplanung im landwirtschaftlichen Betrieb, wo man sagt, okay, ich weiß schon, wie Fruchtfolgeplanung funktioniert. Ich weiß auch, was aus pflanzenbaulicher Sicht sinnvoll ist und was nicht. Aber ich habe natürlich auch einen starken ökonomischen Druck und ich muss da irgendwie so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren zusammenbringen. Und da diese Datenansammlung der Hersteller auch Ansätze, aber die reichen mir nicht. Und da in dem Bereich versuche ich gerade voranzukommen, aber da ist es wie immer auch noch mit Chatbots, mit KIs, dass die auch irgendwann anfangen, ja, ein Märchen zu erzählen und man muss einfach voll tief drin sein, um das, was die da machen, auch nachvollziehen zu können. Und trotzdem ist es so, diese größere Mengen an Daten, sei es irgendwie 250 Feldschläge oder so, wenn man die dann auch überbetrieblich hat und unterschiedliche Kulturen, dann wird es irgendwann unübersichtlich und dann macht Excel einfach keinen Spaß und dann muss man irgendwie eine andere Lösung finden, die da auch zu guten Ergebnissen kommt. Also das ist so ein bisschen das. Bei den Landmaschinen, also ich brauche nicht viel mehr Daten, weil das, was ich brauche, ist das zum Abrechnen. Das ist das, dass ich sehe, besonders in der Ernte. Ich hab die dann auch eine Handy-App. Ich kann direkt sehen, wer hat welchen Dieselstand. Ich weiß ganz genau, wem muss ich wann was rausbringen. Ich kann das genau disponieren. Das ist schon super. Und der nächste Step ist ja sowieso in ein, zwei Jahren das autonome Fahren, also das wirklich autonome Fahren. Und das wird nochmal eine ganz andere spannende Geschichte. Das wird, glaube ich, nochmal vieles verändern, weil dann die Datengrundlage, auf derer die Maschinen draußen operieren, noch viel genauer sein muss, Feldgrenzen und so weiter und so fort. Und das wird nochmal sehr, sehr spannend.
Das heißt, du rechnest damit, also derzeit, hatte ich vorhin verstanden, fährt der Roboter dort unter der PV-Anlage autonom, aber einen Traktor gibt es noch nicht, dass der voll autonom fährt, oder?
Also das ist ein Raupentraktor, das sieht schon anders aus als ein Standardtraktor und der fährt da aber auch noch nicht alleingelassen, so. Weil es eben ja immer noch Feinheiten gibt, die angepasst werden müssen, wo man drauf achten muss und so weiter. Aber ich weiß dann auch wieder aus Herstellerkreisen und auf der Agritechnica jetzt im November wurde es ja auch vorgestellt, offiziell und auch offiziell drüber gesprochen, dass tatsächlich dieses vollständig autonom Fahren eines Standardtraktors, der kann dann beides, der kann sowohl mit Mann als auch autonom, was ja nachher der Gamechanger ist, weil so eine autonom fahrende Maschine, wo keine Kabine drauf ist, die muss ich ja immer irgendwie zum Feld bringen. Die kann ich ja nicht zu Hause vom Büro losschicken und sagen, fahr mal ans Feld, das macht sie nicht. Die muss ich also mit dem Tieflader aufwendig irgendwo hin. Aber ein Standardtraktor, der vier Räder hat, vorne einen kleinen Halter fürs Fahrrad, dann fahre ich aufs Feld und stelle den Schlepper abends hin und sage, du, ich hole dich morgen wieder ab. Grubber mir mal das Feld und wenn du fertig bist, dann stellst du dich hier hin und dann hole ich dich morgen wieder. Und dann fahre ich nach Hause und er macht seinen Dienst. Das funktioniert mit dem autonomen Roboter heute schon, wird aber auch in 2-3 Jahren mit den Standardtraktoren funktionieren. Aber da braucht es eben eine gute Datengrundlage. Ich will nicht, dass er einen Knick fährt, ich will nicht, dass er einen Graben fährt und ich will natürlich auch nicht, dass er den neugierigen Opa Meier mit untergrubbert. Und von daher, da sind sie ziemlich weit, aber das im Moment verlangt das auch vom Betriebsleiter noch eine ganze Menge Affinität zum Thema digital und Daten, und wenn die nicht da ist, dann funktioniert es auch nicht.
Ja, damit sind wir wieder bei einem wichtigen Thema. Du bist da sehr weit und bist wahrscheinlich wirklich einer der Vorreiter in Deutschland, wahrscheinlich darüber hinaus. Wie sieht das mit der Branche aus? Was müsste da jetzt in der Branche aus deiner Sicht passieren, damit da so ein Ruck durch die Branche geht und auch andere von diesen Vorteilen, die du beschrieben hast, profitieren können? Denn also als Bürger gesprochen, gesamtgesellschaftlich ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir da so ein paar Themen in den Griff bekommen. Ne? Also sei es unsere Ernährung gesünder machen. Ja, ihr seid ein Demeterhof auch oder ein Ökohof zumindest. Also sehr, sehr auch auf Nachhaltigkeit, das Klima, also diese ganzen großen Themen müssen wir auch in den Griff bekommen, und da spielt eure Branche natürlich euer Sektor eine Riesenrolle.
Ist so. Tatsächlich, ich sage das immer überall wieder, Klimakrise, Artenkrise, die sind ja immer noch da. Selbst wenn wir das jetzt versuchen, gerade politisch ein bisschen auszublenden und jetzt nur noch das Verbrenner aus, ja auch gestern verkündet haben, also das Verbrenner aus vom Verbrenner aus, keine Ahnung. Es bleibt ja politisch im Moment nicht populär, aber es ist so, dass die Landwirtschaft als einer der größten Flächenbewirtschafter da massiv Beiträge zu leisten wird müssen. Und die landwirtschaftliche Branche sucht ja nach Möglichkeiten, aber im Moment ist es eben doch wieder populär, das erlebe ich leider bei den landwirtschaftlichen Interessenvertretern so, alten Wein in neue Schläuche zu verpacken. Ich erzähle eine neue Geschichte, wo vielleicht noch Nachhaltigkeit dran steht, vielleicht auch noch Produktivitätssteigerung, die beiden Begriffe zusammen, und dann quatsche ich ein bisschen überall darüber und dann denken alle, oh, Landwirtschaft tut ja ihren Teil. Aber wirklich ins Handeln kommen die wenigsten. Ich war diesen Sommer auf einer Exkursion in England und war sehr beeindruckt. Da ist ein Betrieb gewesen mit 17.000 Hektar. Das ist der größte Salatkopfproduzent. Der macht, glaube ich, 80% des englischen Marktes. Und wir haben uns die ganze Kette angeguckt. Vom Gewächshaus, wo sie die kleinen Pflanzen gezogen haben, dann mit Robotik die Pflanzen verpackt auf LKW. Also da haben nicht viele Leute gestanden und gearbeitet. Das lief alles automatisch. Und dann haben sie die zum Feld gefahren, haben die gepflanzt. Von März bis, ich glaube, Ende Oktober läuft das ganzjährig. Also Pflanzen und Ernten, alles durchgehend. Und dann haben wir uns den Schritt angeguckt mit den Pflanzen, dann wurden die gepflanzt. Das war ein autonom fahrender Traktor mit 12 Reihen. Da liefen noch Leute hinterher, aber nur, um die Pflanzen noch mal ein bisschen anzudrücken. Anschließend haben sie die einmal bewässert und dann sind sie mit der Drohne rübergeflogen. Warum? Weil die Drohne die Pflanzen einzeln kartiert hat. Ich weiß nicht, wie viele Pflanzen auf dem Hektar passen, aber 10 oder 12 oder 20.000, irgendwie sowas. Also eine große Zahl Pflanzen pro Hektar an Salatköpfen, die alle eine ganz genaue Standraumverteilung haben und über die Drohnenkartierung auch eine genaue Position. Und anschließend haben sie dann, die hatten auch Datenanalysten angestellt in diesem Betrieb, haben sie dann Pflanzenschutz und Düngeplanung gemacht, einzelpflanzenbezogen. Das heißt, warum? Das haben wir dann hinterher gesehen, sind wir auf dem Feld gefahren, wo die geerntet haben. Da lief dann ein 12-reihiger Erntemaschine, da liefen noch unten Leute, die haben dann die Salatköpfe hoch, haben die äußeren Blätter abgemacht und haben die auf den Lift gepackt. Und die mussten alle gleich groß sein, weil die im Handel alle die gleiche Größe haben musste. Das war die Anforderung. Und um das hinzukriegen, hat man halt punktuell gedüngt. Und manche Pflanzen, die schon stärker waren, haben viel weniger Dünger gekriegt und manche, die viel mehr, die kleiner waren, haben mehr gekriegt. Und so kam am Ende wirklich dann hinter diesem Ernteteil lief dann auch ein LKW-Auflieger, wo dann die verpackten, eingepackten, in Kartons, Paletten gepackt waren für den Handel. Und von Ernte bis in den Handel vergingen nur Stunden, also vom Feld. Und das fand ich so beeindruckend. Wenn man jetzt wieder zurückkommt nach Deutschland, was kann dann die Technik heute? Also früher hat man Pflanzenschutz betrieben, Herbizidmaßnahmen ist flächig über die Fläche rüber, weil man gesagt hat, da ist irgendeine gewisse Schadschwelle überschritten und jetzt fahre ich mit meinem Pflanzenschutzmittel flächig über die Fläche rüber. Vielleicht hat man die Aufwandmengen so ein bisschen per Hand noch angepasst. Das geht heute alles anders. Ich kann theoretisch vorher Drohnenbilder erstellen, kann nur die Nester bekämpfen. Dann komme ich hin zu Spot Spraying. Und was steht dem alle unten drunter, wenn man einen Strich drunter zieht? Es geht darum, diesen Mitteleinsatz, diesen Chemieeinsatz zu reduzieren, weil das ein Beitrag leisten kann. Und zwar auch einen ganz gewaltigen über den Multiplikator Fläche in der Landwirtschaft. Und
das ist ja auch ein Kostenfaktor, nicht?
Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Ist ein Kostenfaktor, genau. Und das sind eigentlich so die Ansätze. Aber es geht ja jetzt auch noch weiter, dass die Landwirtschaft im Prinzip auch, wenn sie denn grüner wird und weniger intensiv, dass sie trotzdem die Qualitäten erreicht, die notwendig sind im Getreide, zum Beispiel Speisequalitäten, dass sie weiterhin auch Ernährungssicherheit erreicht in Deutschland, in Europa und dass auch die Betriebe ein Auskommen haben. Und da ist eben der Punkt, dass man als Gesellschaft, als europäische Gesellschaft sich eben ernsthaft jetzt nochmal Gedanken darüber machen muss, was ist es mir wert, wenn die Lebensmittel mit weniger Input produziert werden und resultierend daraus eben auch die Natur, die Umwelt weniger belastet wird. Was ist mir das wert? Und das muss perspektivisch irgendwas wert sein. Also wenn das nichts wert ist, dann passiert das nicht, dann kommt das nicht. Aber das ist das, was sich eben über die Datenerfassung, über die Datenverarbeitung nur und über KI-Modelle regeln lässt mit der Zeit. Und da arbeiten alle dran, aber noch keiner hat diesen Durchbruch. Aber das ist das, wo die Branche jetzt hin will und wo nicht alle Vertreter der Landwirtschaftsbranche so hinterher sind. Manche konzentrieren sich auch einfach noch aufs gute Marketing und kommunizieren. Aber es gibt eben auch durchaus die Vertreter, die da schon so weit sind und sagen so, wir wollen das jetzt und wir machen das jetzt. Und trotzdem braucht es eben mehr als ein gutes Marketing und irgendwelche tollen Filmchen. Dazu neigen wir eben noch.
Also da haben wir jetzt auch rausgehört, einen Aufruf durchaus auch an die Konsumenten, an uns, Martin und ich. Das nächste Mal, wenn wir einkaufen gehen, denken wir daran, was ist unser Beitrag sozusagen, was sind wir bereit auch dazu beizutragen, zu zahlen. Aber
Salat aus England ist wahrscheinlich nicht der Beitrag, den erwartet wird, aber beeindruckend. Also und es zeigt ja auch, wie die dort gibt es Drohnenbilder, die werden es ja mehrfach machen, um wahrscheinlich den Stand zu erfassen und so weiter, aber natürlich, das habe ich letztens auch immer wieder gesehen, werden ja die Geräte auch immer mehr Kameras haben und immer mehr aufnehmen, ne, wo dann der Landwirt gar nicht selber die Bilder und die Daten kreieren muss, sondern sie im Prinzip aus der Maschine dann eben rauskriegt, weil dort Bildaufnahmen gemacht werden. Also absolut beeindruckend, ja.
Aber jetzt nochmal zurück zu dem Blick in die Zukunft. Was würdest du denn sagen, ist wichtig, was erwartest du, was erwartet ihr als Branche, auch von der Politik und den zuständigen Behörden, speziell vielleicht in Bezug auf die Umsetzung des Data Acts, aber auch ein bisschen allgemeiner, was so diese Daten, das Nutzungsthema anbelangt. Du bist Vorreiter, was muss passieren, damit die anderen mitgerissen werden? Was muss passieren, was wünschst du dir seitens der politisch und behördlich Verantwortlichen?
Oh, das ist sehr schwierig, die Frage. Ganze Menge. Also ich hatte das ja bei unserem Forum schon mal angerissen, dieses Beispiel Deutschland-Dänemark. Und wenn ich dann so sehe, in Dänemark gibt es auch Verpflichtungen von Aufzeichnungen und die haben eine starke Stickstoffquote, wollen das noch weiter verschärfen, bringen jetzt das Thema CO2 in der landwirtschaftlichen Produktion noch mit ins Rennen, wollen eine CO2-Steuer mal auf die Betriebe legen, auf die Produktionsverfahren legen. Und da gibt es aber im Prinzip Dokumentationsauflagen, die ich dann auf einer Online-Plattform für den Staat mache. Die sind so gut und so effizient, dass ich darüber hinaus eigentlich keine weitergehenden Aufzeichnungen brauche. Also in dem Moment, wo ich ein Düngemittel kaufe, und das kann von einem Biogasbetreiber sein, das kann von einem Kuhbetrieb sein, das kann auch von einem von einem Händler sein, der Dünger verkauft. So, in dem Moment, wo ich das kaufe, beim Diesel übrigens das Gleiche, können wir gleich nochmal spannend erzählen, dann weiß der Staat, ich habe Dünger eingekauft. Ich brauche das nicht noch wieder irgendwo bilanzieren und aufschreiben. Der weiß, dass das in meinen Betrieb gegangen ist. Und wenn ich das nicht weiterverkaufe, was ich im Übrigen ja als Landwirt nicht dann darf, weil ich das ja nicht bin und nicht dafür zertifiziert, dann ist das in meinem Betrieb verbraucht oder es liegt da noch. So einfach ist die Laube. Beim Diesel, wir machen ja so einen Riesenakt über den Zoll mit Diesel, Agrardieselrückvergütung. Das hat ja selbst der letzte Berliner jetzt mitgekriegt, weil sie ja den Diesel auch bei euch verblasen haben, die Bauern. Wir kriegen ja irgendwie 20, 21 Cent Steuer wieder. So, da müssen wir aber einen aufwendigen Antrag beim Zoll stellen und der Zoll hat dann auch lange damit zu tun. Da sollen die Leute ja auch beschäftigt sein, sonst werden die ja arbeitslos. Aber in Dänemark funktioniert das so, mit meiner Umsatzsteuervoranmeldung kriege ich auch den gezahlten Anteil, den man mir als Agrarier zurechnet, einfach automatisch ohne irgendein Zutun wieder zurück. Und der dänische Staat weiß in dem Moment, wo ich bei meinem Händler anrufe, ich brauche Diesel und der drückt auf Bestellen, weiß der dänische Staat, ich habe 23.500 Liter Diesel gestern geliefert bekommen. Und dann kriege ich die Rechnung und die kriegt mein Steuerberater. 2 Monate oder 3 Monate später habe ich das, was ich an Steuern zu viel gezahlt habe, was ich zurückkriegen soll, automatisch wieder auf dem Konto. Und so ist es mit dem Dünger im Prinzip auch. Es ist sauber dokumentiert. Und da sind wir in Deutschland doch anders davor. Und die Schnittstellen, wo wir dann den Dünger, den wir aufgenommen haben, von anderen Betrieben melden müssen und der Abgang muss gemeldet werden, die sind so holprig, so schwierig. Darauf angesprochen habe ich das Amt dann mal und gesagt, warum ist das denn so? Warum kann man nicht so eine Schnittstelle so programmieren? Und sei es nur ganz einfach für Laien, dass man eine CSV-Datei hochladen kann. Und dann lädt man sich erst eine von euch runter, dann kennt man das Format, dann trägt man alles ein, dann würde man sie wieder, nee, geht alles nicht, man muss das ganz aufwendig per Hand. Und die Aussage ist ganz klar gewesen, und das ist für mich ja das Armutszeugnis, dass man sagt, ja, wenn wir die zu gut programmieren, dann treten wir ja in Konkurrenz zu den kommerziellen Softwareanbietern. Und da ist mir dann alles aus dem Gesicht gefallen und habe ich gedacht, jetzt legt's 13. Und das ist leider aber die Wahrheit in Deutschland. Und das ist dann auch eine Formulierung oder ein Wunsch an das Digitalministerium, schafft so einen Blödsinn ab, macht es ordentlicher. Also ich verstehe, dass wir alle dokumentieren, wo der Dünger hingegangen ist. Ich verstehe, dass wir auch mit Agrardiesel sagen, wir wollen die Landwirtschaft da an der Stelle unterstützen. Das müssen wir auch, weil in allen anderen Ländern wird es auch getan. Wir müssen ja irgendwie Chancengleichheit auf dem europäischen Markt haben. Aber macht es doch bitte sinnvoll und beschäftigt nicht eine ganze Abteilung im Zoll damit, sondern macht es einfach praktischer. Mhm. Und da kann ich, glaube ich, noch lange drüber diskutieren. Mir fallen noch 1000 Sachen ein, aber da müssen die Leute vielleicht auch in stille Kämmerchen gehen, die Politiker oder eben die Verantwortlichen, und dann mal kurz eben so in so eine Reflexionsphase gehen. Und dann werden sie ganz schnell schon merken, was los ist. Also, und finden 1000 Ideen, die sie umsetzen können. Und sonst müssen sie einfach die Branche fragen.
Ja, sehr schön. Schönes Plazit jetzt dafür, Daten mehr zu nutzen, wo sie anfallen und jetzt nicht noch zusätzliche Schleifen zu drehen. Vielleicht, wenn du nochmal den Blick auf die ganze Branche richtest, wo steht ihr in 5 Jahren, was die Datennutzung angeht? Sind dann deine Kollegen, von die jetzt bisher noch nicht so weit sind, die da vielleicht noch mit Papier arbeiten, immerhin da, wo du jetzt bist? Oder müssen die kompetitiv werden wollen, da jetzt schnell Schritte weitergehen? Und wo siehst du deinen Betrieb in 5 Jahren? Autonome Fahrzeuge hast du schon angesprochen, da wird ja noch ein bisschen dazu kommen an Daten.
Also ich kenne gerade nicht im Kopf den Altersdurchschnitt der landwirtschaftlichen Betriebsleiter, aber ich glaube, er ist nicht bei 30, sondern er ist deutlich höher. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren auch schon noch weiter einen Wandel haben. Außerdem ist der finanzielle Druck auch so, dass der Strukturwandel weiter fortschreiten wird. Es wird weiter zur Konzentrierung von Fläche und Betriebsgröße kommen. Und das geht dann auch einher mit, dass sich keiner mehr die Ordnerstruktur antut, sondern das wird dann einfach digitaler ablaufen. Also von daher glaube ich, wird das weitergehen. In allen Bereichen des landwirtschaftlichen Betriebes wird es digitaler werden. Und die junge Generation hat da ja überhaupt gar keine Berührungsängste mit. Jung heißt die jetzt mit Studium fertig sind und direkt durchstarten und irgendwie in die Betriebe reinwachsen und dann auch übernehmen in den nächsten 5 Jahren. Und die Betriebsleiter, die dann ausscheiden, werden es nicht alle mehr angreifen, aber auch da kenne ich einige Berufskollegen, die auch tatsächlich im Alter von 55, 60 noch anfangen und sagen, wir digitalisieren den Betrieb jetzt durch. Und sei es nur, weil sie als angestellter Betriebsleiter den Generationswechsel der Eigentümer mitmachen und der daraus sich ergibt, dass eben der Übernehmende gar nicht mehr vor Ort ist, sondern in München, Hamburg, Berlin sitzt und trotzdem Zugriff auf die Geschehnisse im Betrieb haben muss. Wo sehe ich unseren Betrieb? Ja, also das Thema autonom fahrende Technik finde ich sehr spannend. Ich denke, da wird in den nächsten 5 Jahren sehr viel passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir insgesamt im Bereich noch optimiertere Nutzung der Daten hinbekommen und dass sich auch ganz neue Möglichkeiten noch ergeben. Wir sind ja ein Ökobetrieb, ja, von daher ist das Thema mit Applikationskarten, sprich teildifferenzierte Düngung und Pflanzenschutz, nicht das große Thema bei uns, aber ich denke, da das wird weitergehen, die Entwicklung. Und da werden wir vorne dabei bleiben.
Wunderbar, es freut uns besonders, dass du auch jetzt nochmal einen positiven Ausblick uns bietest und uns da mitgenommen hast. Die junge Generation, da hoffen wir auch sehr drauf, wird da nochmal richtigen Schub geben. Aber wie du vorhin schon andeutest, das sind ja nicht nur Themen, die euch als Hof betreffen oder als Betrieb, sondern uns auch gesamtgesellschaftlich. Insofern danken wir dir sehr, sehr für den Einblick in deine Welt, in eure Welt, aber auch den Ausblick darüber hinaus, der Blick über den Tellerrand nach Dänemark, in andere Branchen, in die Windbranche, die bei euch mit auch ein Teil geworden ist, und deine Appelle auch an die Politik. Wir haben ja vielleicht als kleine Randnotiz zu unserem Forum, aber auch zu dem heutigen Podcast, wir hatten auch Teilnehmer aus dem Bundesministerium für Digitales bei unserem Forum dabei und von der Bundesnetzagentur, die auch genau an diesen Themen, die du gerade erwähnt hast, auch den Pain Points durchaus Interesse hatten. Also auch dort ist eine gewisse Sensibilität bei den jüngeren Mitarbeitern, Arbeitenden dabei. Hoffen wir, dass das, was du eingefordert hast, zum Teil auch umgesetzt und aufgenommen wird und damit auch das eigentlich das Signal an unsere Zuhörer. Hört euch die anderen Podcasts mit an, macht Kommentare, macht Vorschläge, gerne auch an uns zurück oder in den Kommentaren auf den verschiedenen Kanälen, denn wir versuchen das immer, gerade die positiven Impulse mit einzuarbeiten und auch gerne Vorschläge für weitere Podcast-Interviews. Dag, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast und euch weiterhin viel Erfolg und vielleicht sprechen wir uns im Jahr oder so nochmal wieder und gucken, wie es euren autonom fahrenden Robotern oder Traktoren geht.
Dann machen wir eine Stippvisite, Hubertus.
Das machen wir vor Ort.
Wenn man mal live was sieht, Maschinen und Landmaschinen umso mehr.
Eine gute Idee.
Ja, ein Tag aus, wo vernünftiges Wetter ist, Doug. Da musst du uns dann noch die 3 Monate oder die 3 Tage vorab Bescheid sagen.
Das kriegen wir hin.
Okay, sehr schön. Ja, auch von mir an dich herzlichen Dank für deine Insights. Ganz toll.
Sehr gerne.
Prima. Und allen anderen sei gesagt, ich glaube, eine Folge schaffen wir noch vor Weihnachten. Und dann werden wir uns im neuen Jahr wiederhören. Aber vorher nochmal eine Folge, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Abonniert. Wir freuen uns über die wachsenden Zuhörerzahlen. Und insofern sagt es gerne weiter, wenn ihr findet, dass die eine oder andere Folge auch für die anderen sinnvoll ist. Danke euch und bis bald. Ciao, ciao.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.